Willkommen zum Büchermontag. Am Mikrofon ist Knut Kortzen. In dieser Woche beginnt die Frankfurter Buchmesse, an deren Ende traditionell die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche steht. Heuer geht diese Auszeichnung an die amerikanisch-polnische Publizistin Anne Applebaum, die pünktlich zur Messe ihr neues Buch herausgebracht hat. Die Achse der Autokraten. Korruption, Kontrolle, Propaganda. Wie Diktatoren sich gegenseitig an der Macht halten. Über dieses Buch reden wir gleich. Genauso wie über ein Buch mit erstmals ins Deutsch übertragenen Erzählungen Knut Hamsuns, der mehr war als ein politischer Irrläufer, der mit der deutschen NS-Diktatur liebäugelte. Er war ein anarchischer, die komische Groteske schätzender Autor in seinen jungen Jahren und als solchen stellt ihn uns die Übersetzerin und Herausgeberin Gabriele Haafs nachher vor. Nicht zuletzt geht es heute um das viel diskutierte neue Buch des Literaturwissenschaftlers und Publizisten Johannes Franzen, Wut und Wertung, warum wir über Geschmack streiten.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Norwegische Vorfahren hat der Kanadier Leif Wollebæk, der nach einer Zeit auf Island nun wieder in Kanada in seiner Heimat lebt. Hier ist er mit Peace of Mind Evening.
Driving around looking for action. Mountain range come into view. The colors they change with the sun and the rain. And maybe now I'm different too. Last night I prayed for direction. This morning when it showed, I didn't hold on. Now baby it's gone. And you tell me now that's just how it goes. Ooh, you give me peace of mind. Ooh, you give me peace of mind. Honey, you make it look easy, floating above the world. But when you least expect, your body electric brings you back to that little girl. Running through the streets of the village, talking to strangers on high. 98 in the shade for this you were made, but my northern blood was begging to fly. Give me peace of mind. Ooh, you give me peace of mind. Blood in the river, turning to dust. Who will deliver the two of us? Town to town. What if my purpose is deserting the circus? Honey, would you follow a clown? I dreamed I'd attend my funeral. Children playing in the rain. A dandelion placed over my face, and I'll never be the same again. Ooh, you give me peace of mind.
Leif Wollebæk. Die Historikerin, Journalistin und Pulitzer-Preisträgerin Anne Applebaum hat in ihren Publikationen vor allem die jüngere Geschichte Osteuropas immer wieder im Visier. Applebaum ist gebürtige US-Amerikanerin. Durch ihre Heirat mit dem polnischen Außenminister Radosław Sikorski besitzt sie auch die polnische Staatsbürgerschaft. Applebaum bezeichnet sich selbst als liberal-konservative und unterstützt damit die Ideen von Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, NATO und Europäischer Union. Dass sie Wladimir Putins Regime vehement kritisiert, ist daher nur logisch. Doch in ihrem neuen Buch »Die Achse der Autokraten« geht es beileibe nicht nur um Putin. Sie beleuchtet das Wesen und die Rolle heutiger Despoten weltweit. Dass dennoch zwei von ihnen, Putin und Xi Jinping, im Vordergrund stehen, hängt mit ihrer Macht in einer globalen Welt zusammen. Das jüngste Buch der Friedenspreisträgerin Anne Applebaum hat Andreas Trojan für uns gelesen, der bei mir im Studio ist. Hallo Andreas.
Hallo, grüß dich.
Anne Applebaum ist ja im besten Sinne ein streitbarer Geist. Bislang hatte sie vor allem Osteuropa und die Herrschaft Wladimir Putins im Visier. Welche Thesen vertritt sie denn in ihrem neuen Buch?
Nun ja, der Titel sagte schon, die Achse der Autokraten. Was sind Autokratien? Also die Demokratie, Demos, ist die Volksherrschaft. Also das heißt, dass wir Wahlen haben, das heißt zum Bundestag oder regionale Wahlen, wo wir unsere Volksvertreterinnen und Vertreter wählen. Das ist bei Autokratien in den seltensten Fällen der Fall. Jetzt könnte man natürlich sagen, werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, aber beim Putin gibt's ja auch Wahlen, ja. Aber die sind natürlich manipuliert oder andersherum gesagt, er lässt nur Kandidatinnen und Kandidaten zu, die ihm genehm sind, ja. Das heißt, Autokratie, da muss man jetzt aufpassen, weil eine Autokratie heißt nicht, dass unbedingt heißt das nicht, dass nur ein Einzelner die gesamte Macht ausübt, sondern es kann auch eine Gruppe von Menschen sein, was wohl meistens der Fall ist, ja. Sie hat, wie du richtig gesagt hast, in der Hauptsache, auch in diesem Buch natürlich, den Präsidenten der Russischen Föderation, Putin, und den Staatspräsidenten Chinas, Xi Jinping, im Fokus. Aber, die Achse sagt es schon. Denken wir doch mal, was wir immer oft sagen in der Europäischen Union, die Achse Berlin-Paris. Das sind also Motoren, die, so soll es sein, die Sache vorantreiben. Das ist in dem Fall bei den Autokratien auch der Fall. Aber sie geht davon aus, und das ist wirklich das interessante Buch, wie viele Autokratien gibt es denn eigentlich weltweit? Und das ist mal ihre Grundthese.
Mhm. Autokratien und Diktaturen gibt es ja nicht erst seit gestern. Was ist denn neu an Applebaums These von der Achse der Autokraten, die du jetzt schon erwähnt hast? Der Titel erinnert ja sehr an George W. Bushs Axis of Evil, also die Achse des Bösen. Was für eine Achse beschreibt sie da genau?
Naja, sie wird wahrscheinlich darauf irgendwie Bezug nehmen, würde ich jetzt mal sagen. Aber im Buch, soweit ich das jetzt, ich habe es ja ganz gelesen, kommt ja da nicht vor. Was sie damit meint, ist, was ich schon angedeutet habe, was natürlich auch bei uns in den EU-Staaten ist, die Zusammenarbeit. Wozu ist die Europäische Union da? Sie ist ein ideeller, aber auch ein Wirtschaftsraum. Und jetzt kommt's. Die Achse des Bösen besteht jetzt nicht nur eben aus China und Russland, sondern aus viel mehreren Staaten. Und jetzt haben wir schon die Autokratie ungefähr definiert. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil meine Kapazität am Auswendiglernen ist relativ beschränkt. Da führt sie an, ich zähle das einfach aus, Russland, China, Iran, Nordkorea, Venezuela, Nicaragua, Angola, Myanmar, Kuba, Syrien, Zimbabwe, Belarus, Sudan, Aserbaidschan, aber das sind noch lange nicht alle. Was jetzt wichtig ist, dass sie, das sind Staaten, die sie als Autokratien bezeichnet. Aber sie hat noch einen wichtigen Zwischenfaktor eingebaut zwischen Autokratien und Demokratie. Und sie nennt das hybride Staaten. Was sind das? Die hybride Staaten sind welche, die mit Demokratien im Austausch stehen und auch oft nach außen so tun, als wären es Demokratien, aber nicht sind. Und dazu zählt sie die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, aber auch Ungarn, Viktor Orbáns. Ja? Also das ist schon heiß, ja? Also wenn man das so betrachtet. Und ganz heiß wird die Sache, wenn man sich das jetzt wirklich anschaut. Es gibt die sogenannten BRICS-Staaten, das ist eigentlich ein ökonomischer Ausdruck und bedeutet nichts anderes als Abkürzung von Brasilien, Russland, Indien und China. Und dazu gehören jetzt auch noch die Vereinigten Emirate und Indien. Und es gibt eine Menge Beitrittskandidaten, die da gern hinwollen, zum Beispiel Belarus, Kuba und so weiter. So, wenn man jetzt die BRICS-Staaten zusammenrechnet, dann haben wir ungefähr 40% der Weltbevölkerung. Zum Vergleich, in der Europäischen Union leben knapp 6% der Weltbevölkerung. Was sie damit zum Ausbringen will, was sie ihren Leserinnen und Lesern sagen will, wacht auf, es geht nicht nur um China und um Russland, sondern die Bedrohung ist eine weltweite Achse der Autokraten.
Ja, und diese Autokratien, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, lebt ja auch von einem System der Kleptokratie, oder? Dass die Autokratie, die herrschende Kaste, arbeitet aneinander zu in einem doch sehr diebischen System letzten Endes.
Da hat sie sicher recht. Ich bin nicht da ganz ihrer Meinung, weil wenn ich jetzt China unter Xi Jinping und Putins Russland anschaue, ja, es mag Putin enorm reich sein, da gibt es ja Spekulationen ohne Ende und da wird auch einiges dran wahr sein. Und sie führt auch an, dass der Xi Jinping auch dem Luxus nicht abgeneigt ist. However, ich würde jetzt nicht sagen, dass China und Russland nur als Kleptokratien durchgehen, sondern hier gibt es ideologische Differenzen und enorme zum Westen, also zum demokratischen Westen. Also es geht auch darum, dass man sagt, wie führt man denn eigentlich einen Staat und welche ideellen Punkte sind dahinter, ja? Putin träumt von Großrussland, das wissen wir alle, ja? Xi Jinping möchte ein China haben, das gleichwertig ist mit dem Westen, das auf gleicher Stufe steht. Sie mögen Kleptomanen sein, sie sind, also da müsste man sagen, sie sind ideologische Kleptomanen, da geht es.
Ja. Auch da auf jeden Fall, glaube ich, ein Netzwerk, das die Sache trägt. Was ist eigentlich Anne Applebaums eigene politische Ausrichtung? Ich habe sie vorhin eingeführt als Liberal-Konservative. Ist sie so zu verorten?
Ja, unbedingt. Ja. Also als Liberal-Konservative, die, und da kommen wir vielleicht noch drauf, oder wir können es eigentlich auch gleich sagen, sie vertritt natürlich die Ideen der Marktwirtschaft. Und das ist ja alles okay. Sie führt aber einen Punkt, muss man sagen, sie führt es auch an. Wenn sie zum Beispiel sagt, naja gut, was kann man jetzt dagegen tun? Gibt's, vielleicht kommen wir noch drauf, einige Punkte, die wir sogar als Bürgerinnen und Bürger machen können, aber auch von Staatsseite her. Ein Problem ist ganz offensichtlich, das ist unsere ökologische Krise. Wir werden es nicht schaffen, ökologisch auf einen besseren Weg zu kommen, wenn wir sagen, wir würden mit Autokratie oder mit Autokraten nicht zusammenarbeiten. Das ist ein weltweites Problem. Das heißt, so schlimm es ist, was Ökologie betrifft, ja, die Verbesserung des Klimaschutzes etc., werden wir nicht dran vorbeikommen, auch mit Herrn Putin zu verhandeln.
Wie können sich dann nach Applebaum Demokratien und ihre Bürgerinnen und Bürger gegen diese Macht, die ja fast eine Übermacht ist, wie du vorhin geschildert hast, der Autokratien zur Wehr setzen?
Ja, jetzt würde ich jetzt sagen, Knut, Übermacht ist jetzt vielleicht um eine Spur übertrieben. Ich habe jetzt ja nur die 6% von der EU angeführt. Da kommen natürlich noch die Vereinigten Staaten, Australien etc., Japan, da kommen ja noch viele, viele, viele Länder dazu. Nur was sie richtig anführt, ist, diese Autokratien sind eine Menge. Es handelt sich nicht um eine kleine Minderheit. So, jetzt auf deine Frage zurück, sich zu wehren. Naja gut, man kann nun als Bürgerin oder Bürger sagen, muss ich in die einer dieser Staaten Urlaub machen. Ganz einfach. Mhm. Das kann ich sagen. Ich kann auch schauen beim Einkaufen, wo kommt was her. Kaufe ich das oder kaufe ich es nicht? Ja, das ist meine freie Wahl. Was die Staaten betrifft, da führt sie auch zu Recht an, wir sind da zum Teil viel zu lax, dass eben Autokratien sich wirtschaftlich in unserem Bereich festsetzen oder aber auch, dass Familienmitglieder der Autokraten ganz normal und ohne Probleme hier Güter erwerben können, seien es Häuser etc. Was sie nicht anführt, was ich ein bisschen schade finde, ist Wehrverhalten. Tja, sollen wir im Westen aufrüsten gegen Autokratien oder sollen wir es nicht tun? Das ist ein Punkt, den sie nicht behandelt.
Insgesamt kurzes Fazit, lesenswert, nicht lesenswert dieses Buch?
Absolut. Ich würde jetzt sagen, absolut was jetzt?
Lesenswert.
Lesenswert, okay. Ich würde nicht sagen, dass sie neue Fakten bringt, aber sie bringt diese Fakten äußerst kompakt, das sind ja knappe 200 Seiten. Und das auf sehr detaillierte Weise und sehr, sehr konzise führt sie das an. Und ich würde sagen, alle Leserinnen und Leser, die das gelesen haben, dann das Buch, werden ein bisschen anders denken. Fazit, dieses Buch ist sicherlich friedenspreiswürdig.
Das sagt Andreas Trojan über Anne Applebaums neues Buch »Die Achse der Autokraten. Korruption, Kontrolle, Propaganda, wie Diktatoren sich gegenseitig an der Macht halten«. Aus dem Englischen übersetzt von Jürgen Neubauer, ist es im Siedler Verlag erschienen für 26 Euro. Andreas, vielen Dank für diese Einordnung.
Ich danke dir. Tschüss. Certainly, I saw a sign.
seem to be at odds with me. Why? When did heaven get this heavy? Everything's right until it's wrong. But something about you feels like a home. Now, baby, you know that you got me gone. You're pulling me back.
War die Londonerin Leanne LaHavas, die auch schon mit Prince zusammengearbeitet hat. Ist Céline Dion Kitsch? Peter Handke vielleicht manchmal auch in einer veredelten Variante? Darf man Karl Mays Winnetou noch genauso lesen wie früher? Und wer entscheidet das eigentlich? Über Geschmack kann man sehr wohl streiten und es wird auch leidenschaftlich darüber gestritten. Im Netz, im Feuilleton, am Küchentisch, Begeisterung, Wut, Liebe und alles nur wegen erfundener Welten. Warum reizen Sie so zur erregten Debatte? Der 1984 geborene Literaturwissenschaftler und Publizist Johannes Franzen ist dem nachgegangen. Wut und Wertung. Warum wir über Geschmack streiten, heißt sein gerade erst erschienenes Buch. Beate Meyer-Frankenfeld stellt es vor.
The people love their king.
They know I saved the city. They know I won the war.
Die Leute lieben ihren König? Nicht immer. Dieser hier, Joffrey Baratheon aus Game of Thrones, ist einer der meistgehassten Charaktere der aktuellen Kulturproduktion. Ein Teenager auf dem Thron, eitel, grausam, selbstbezogen. Die Serienfans begleiteten ihn mit empörter Wut. Die Szene seines qualvollen Vergiftungstodes in Staffel 4 wurde auf YouTube tausende Male kommentiert. Kulturgenuss, der auf emotionale Belohnung aus ist, hedonistisch also, auch wenn die Gefühle, die da im Spiel sind, negative sind. Dieser Hedonismus wird gern mit Populärkultur verbunden und scharf unterschieden von der eigentlichen, der hohen Kunst, die nach gesitteter, respektvoller, rein ästhetisch motivierter Rezeption verlangt.
Der moderne ästhetische Diskurs, also die große Diskussion, was Kunst ist und nicht ist, ist von einem starken Sauberkeitsdiskurs geprägt. Sauberkeit bedeutet, dass eben die autonome Kunst rein sein muss von der Kontamination von bestimmten Begehrlichkeiten.
Johannes Franzen bezeichnet dieses Ideal als Kunstparadigma der Moderne und zeigt in seinem neuen Buch, dass die reinliche Trennung von Kunst und Leben natürlich doch nicht aufgeht, ebenso wenig wie die von interesselosem Wohlgefallen und kampfbereitem Fandom. Wer Handke verehrt, verteidigt ihn vielleicht umso zorniger, eben weil es Handke ist und nicht Game of Thrones. Adorno beklagte noch offen resigniert das Unterhaltungsbedürfnis der Massen. 80 Jahre und eine digitale Revolution später fordert ein Massenpublikum mit Bewertungsstürmen auf Amazon die professionelle Kritik heraus. Geschmacksfragen können Machtfragen sein. Folgerichtig verhandelt Johannes Franzen auch die wiederkehrende Diskussion über den Kanon. Darüber also, was auf die Liste der wichtigen Kunstwerke gehört und was nicht – und das heikle Verhältnis von Kunst und Moral, Kunst und Politik. Hier arbeitet der Autor einen paradoxen Mechanismus heraus. Gerade die Behauptung der moralbefreiten Autonomie der Kunst wird oft sehr direkt politisiert und sieht sich dann in einer heroischen Tradition ästhetischen Widerstands.
Es gibt eben diese Heldengeschichte, die wird vom Kunstparadigma mitgeschleift, dass moderne Kunst eben im Verlauf ihrer Geschichte verfolgt wurde von Machthabern, von den unverständigen Bürgern. Und da steht man dann plötzlich in der gleichen Tradition wie eben Baudelaire, der Mitte des 19. Jahrhunderts gerichtlich verfolgt wurde wegen seiner Gedichte. Aber es geht halt nicht mehr um die Blumen des Bösen, sondern um meine Puffmama heißt Laila, sie ist schöner, jünger, geiler.
Trotz Rezeption nennt Franzen es, wenn der Schlager dann umso lauter gespielt wird. Laila, Michael Jackson, J.K. Rowling oder Winnetou, viele der aufgebrachten Kunstdebatten der zurückliegenden Jahre kommen im Buch vor. Dabei ist es klug genug, sie nicht noch einmal auf Cancel Culture durchzubuchstabieren, sondern auf ihre Muster und ihre Funktion zu blicken.
Die These, die ich versucht habe, in meinem Buch zu beweisen, ist eben, dass Geschmacksfragen, also Fragen ästhetischer Vorlieben, was höre, lese, sehe ich gern, dass die eine ganz starke existenzielle Selbsterzählung in sich bergen und dass deshalb Konflikte darüber eben alles andere als unschuldig sind, sondern extrem hohes Sprengpotenzial haben, weil jeder Angriff auf unseren Geschmack, auf das, was wir lieben, eigentlich ein Angriff auf unsere Identität ist.
Und zwar nicht nur auf unsere soziale Identität, sondern darauf, wie wir unsere Seele erzählen. Das Private ist ästhetisch und das Ästhetische nicht einfach Privatsache. Um dem nahe zu kommen, entwirft Johannes Franzen keine Theorie des Geschmacks. Er erzählt eine reale Konfliktgeschichte der Kunst und weigert sich konsequent, sie als Niedergang zu zeichnen, vom subtilen Gespräch über das Schöne bis hin zum Digitalkrawall. Umgekehrt allerdings bringt sein Buch die alte Hochkultur zu stark mit Pflicht und Prestige in Verbindung. Effi Briest nicht als quälende Schullektüre und Ulysses nicht als Renommiergegenstand, darüber hätte man gerne mehr gelesen. Dennoch, Wut und Wertung ist ein mitreißendes Buch, das aus der Ödnis der Debattenbücher heraussticht. Das allgemeine Lamento vermeidet es, weil es sich viel zu sehr für die konkreten Phänomene interessiert, bis ins Kleine und Klitzekleine. Den Konflikt betrachtet es als Motor der Kulturgeschichte und es führt vor, was oft nur müde angemahnt wird, die Lust am Streit.
Diese Debatten, das sind Messerstechereien, das ist der ästhetische Nahkampf, der im Alltag passiert und der ist eben oft unsauber und hart, wie halt eben Straßenkämpfe sind. Gerade deshalb ist er aber eben auch so vital.
Soweit Beate Meyer-Frankenfeld über Johannes Franzens Buch Wut und Wertung, warum wir über Geschmack streiten, erschienen bei S. Fischer für 26 Euro. Und hier kommen Dota Kehr und Dirk von Lozo im Duett mit In dieser Zeit.
Wir haben keine andere Zeit als diese, die uns betrügt mit halb gefüllter Schale. Wir müssen trinken, denn zum zweiten Male füllt sie sich nicht vor unserem Paradies.
Droht schon das Schwert, für das wir auserlesen, verlorener Söhne, Land, vertriebene Erben. Wir wurden alt, bevor wir jung gewesen, und unser Leben ist ein noch nicht Sterben. Mit Kindesgläubigkeit in ein vom Sturm verwüstetes Jahrhundert. Einst hofften wir, nun schweigt's in uns verwundert. Ihr aber könnt nur helfen, dem der schreit. Von Wald und Wiese
und dem uns zugeworfenen Brocken Glück. Kein Morgen bringt das Heute uns zurück.
Wir haben keine andere Zeit als diese.
Wir haben keine andere Zeit als diese. Wir haben keine andere Zeit als diese. Wir haben keine andere Zeit als diese. Als diese. Als diese, als diese, als diese.
diese, als diese.
Sie hören Bayern 2. Es gibt diesen Tagebucheintrag Franz Kafkas vom 26. September 1911, in dem es um einen von Kafkas literarischen Heroen geht, um Knut Hamsun. Der Hamsun-Verehrer Kafka erzählt, was ihm der Zeichner Alfred Kubin berichtet von einem Zusammentreffen mit diesem norwegischen Schriftsteller. Er, Hamsun, feixt grundlos. Während des Gesprächs, ohne dass er es unterbrochen hätte, hob er seinen Fuß aufs Knie, nahm vom Tisch eine große Papierschere und schnitt rundherum die Fransen seiner Hose ab, schäbig angezogen mit irgendeinem wertvolleren Detail, zum Beispiel Krawatte. Ein feixender Hamsun, so wie in dieser Szene beschrieben, tritt uns auch aus einem soeben veröffentlichten Band mit bisher hierzulande kaum bekannten heiteren Erzählungen des nachmaligen Literaturnobelpreisträgers entgegen. Mitübersetzt und herausgegeben hat ihn Gabriele Haafs, die mir aus einem Studio des Norddeutschen Rundfunks zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Haafs.
Ja, guten Tag, Herr Gottsen.
Als ich den von Ihnen herausgegebenen Hamsun-Band las, musste ich an diese von Kafka beschriebene kleine Szene des feixenden Hamsun denken. Den hat man ja nicht als erstes vor Augen, wenn man seinen Namen hört. Übrigens eine Parallele zu Kafka, dessen Komik vielen auch bis heute verborgen geblieben ist. Fanden Sie, es war mal an der Zeit, die komische Seite Hamsuns deutschen Lesern nahezubringen?
Ja, unbedingt. Also ich finde, wir haben hier immer noch so ein ganz düsteres Bild von ihm, diese Schwere von Segen der Erde und aus seinen späten großen Romanen, also zur Nobelpreiszeit. Und das ist eine eigentlich sehr witzige und auch ausgeflippte Zeit hatte, das ist irgendwie völlig in Vergessenheit geraten. Und auf diese Weise, aus dem Grund, wird auch Hunger ganz anders gelesen, als er es wahrscheinlich gemeint hat.
Eine ganz gewöhnliche Fliege und andere heitere Erzählungen heißt Ihr Hamsun-Band. Wie würden Sie die Komik dieses jungen Knut Hamsun denn charakterisieren?
Also zum einen, glaube ich, sehr viel Situationskomik und dann auch sehr viel Selbstironie. Also diese Geschichte mit der Fliege, wo der Autor da sitzt und die Fliege setzt sich auf sein Manuskript und er entwickelt eine erotische Beziehung zu dieser Fliege. Und dann bringt sie einen Fliegenmann mit auf seinem Manuskript. Wie er das schildert, so als richtiges, wahnsinniges, leidenschaftliches Drama. Und das ist einfach wahnsinnig komisch, auch wenn man versteht, dass dieser Mann entsetzlich leidet. Er hat eigentlich eine Parallelgeschichte dazu, wo sich der Ich-Erzähler in eine Frau verliebt und ihr quer durch Skandinavien folgt und am Ende kriegt er sie nicht. Und das ist genau dieselbe Thematik und genauso komisch und voller Selbstironie erzählt.
Wo Sie jetzt die Erotik und die Liebe ansprechen, ein roter Faden, der sich für mich durchzieht, sind ja tatsächlich Liebeshändel. Die Liebe, ob nun die Liebe, die den Verliebten zum Narren macht oder die nur vorgetäuschte, die andere zum Narren hält. Die Liebe und die Irrungen, Wirrungen, die sie mit sich bringt und stiftet, ist schon ein Grundmotiv dieses Bandes, oder?
Unbedingt. Und ich glaube, das ist auch ein Grundmotiv seines Schreibens überhaupt. Also diese totale Leidenschaft, in die jemand verfällt und dann fällt er damit auf die Nase. Und das ist auch in seinem Leben zu sehen. Also er verliebte sich sehr oft und furchtbar leidenschaftlich und versuchte alles, um die Angebetete rumzukriegen. Und wenn sie ihn dann erhören wollte, dann war die Leidenschaft sofort weg. Also er konnte darauf nicht eingehen. Er musste unglücklich leben. Und er wusste das aber offenbar selbst. Und deswegen, glaube ich, macht er sich pausenlos darüber lustig, über diese Leidenschaft, aus der nichts wird.
Frauensieg heißt eine herrlich groteske, eigentlich ja fast Kriminalkomödie en Miniatur, die auf die Zeit zurückgeht, in der Hamsun um das Jahr 1886 herum Straßenbahnschaffner in Chicago gewesen ist. Inwiefern zeigen diese heiteren Erzählungen nicht nur, wie viel von dem anarchischen Geist des jungen Hamsun hier eingeflossen ist, sondern auch wie viel eigene Erlebnisse, wie viel von Hamsun steckt selbst in diesen Erzählungen?
Ich glaube, sehr viel. Unendlich viel. Also diese erinnern sich an die Geschichte, wo er den Vortrag halten soll. Ne? Das ist wirklich so passiert. Und die Straßenbahngeschichte, also die ist sicher nicht so passiert, aber er war lange Straßenbahnschaffner und hat sich das also wunderbar ausdenken können, weil wir aus der Geschichte ja auch sehen, wie gut er sich mit der Straßenbahn auskannte und dem System und der Maschinerie und so.
Welche der hier versammelten Erzählungen ist Ihre liebste und illustriert vielleicht auch am stärksten, welche Seite von Hamsun gern unterbeleuchtet wird?
Also ich würde jetzt gerne sagen, die auf Tournee, weil ich die unglaublich komisch finde und auch sehr viel über sein Leben und sein Werk und seinen Anfänge sagt und seine hoffnungslosen Anfänge, weil er lange gebraucht hat, um zu Erfolg zu kommen. Aber ehrlich gesagt die allerletzte, wo der Mann verzweifelt ein Klo sucht und keins findet. Und das ist eine Situation, in der wir alle schon gewesen sind. Und diese Lösung ist so komisch.
Und auf Tournee, das muss man vielleicht noch erklären, das schildert eine literarische Vortragsreise, die ein junger Schriftsteller hält.
Ja, und er möchte die damalige norwegische Literatur zertrümmern und erklären, dass zum Beispiel Ibsen überhaupt nichts taugt und dass das alles Unsinn ist und dass man jetzt Hamsun lesen soll. Und es geht aber völlig schief, weil niemand seinen Vortrag hören will und deswegen wird er angeheuert in einer Art Varieté und muss wilde Tiere vorführen. Und die wilden Tiere sind aber gar keine. Zum Beispiel eine angebliche, furchtbar gefährliche Hyäne ist ein gefärbter Hund. Und er macht aber daraus eine wirklich große Oper.
Ein Kennzeichen von Knut Hamsuns Prosa sind ja diese raschen Tempuswechsel. Er springt vom Präsens ins Präteritum munter hin und wieder zurück. Dieses Stilmittel sorgt ja für eine große Unmittelbarkeit, meinem Eindruck nach, beim Lesen.
Es ist uns auch beim Übersetzen, haben wir uns da sehr drüber unterhalten. Und wir fanden also alle, das macht die Sachen sehr lebhaft und es erzeugt eine Art mündlichen Stil, so wie man beim Erzählen ja sehr oft ins Präsens verfällt.
Hamsun hat mal, berichten Sie in Ihrem Nachwort, 1929 ein Grußwort an einen internationalen Vagabundenkongress gerichtet, den ein deutscher Anarchist, Dichter und Tippelbruder seinerzeit in Stuttgart veranstaltet hat. Das wird er ja aus einer Verbundenheit mit diesem Typus der aus der Bahn geworfenen Existenz heraus, also des Trams, des Landstreichers, getan haben, oder?
Ja, unbedingt. Er hatte ja auch in seiner Zeit in den USA, also nicht nur aber als Straßenschaffner, er war auch als Hobo unterwegs und als Landstreicher und als wandernder Erntearbeiter. Und er fühlte sich sehr verbunden mit allem, was außerhalb der guten Gesellschaft war. Und die haben 1929, sie hielten ihn auch noch für einen von ihren. Also Erich Mühsam hat zum Beispiel auch eine Grußbotschaft geschickt. Also in dieser Gesellschaft war er damals noch.
Eine Erzählung, die Titelgebende, Sie haben sie vorhin schon kurz erwähnt, eine ganz gewöhnliche Fliege, haben gleich 14 Übersetzerinnen ins Deutsch übertragen. Wie kam es zu dieser Kollektivleistung?
Also da müssen Sie eigentlich Christel Hildebrand fragen, die auch mit übersetzt hat. Also sie gibt jedes Jahr oder richtet jedes Jahr für Übersetzungsanfänger und Anfängerinnen in Rendsburg im Nordkolleg einen Kurs, ein Seminar, eine Woche lang. Und da ist natürlich immer schön, wenn man irgendeinen literarischen Text auch übersetzt. Und der Text, sie hatte den als Übung. Und dann haben sie ganz am Ende dieser Woche haben sich zusammengesetzt und die verschiedenen Fassungen zusammengetragen, dann eine daraus gemacht, die ihnen besonders gut gefiel. Und die war nun fertig. Und als wir das Buch gemacht haben, war natürlich klar, wir nehmen diese Geschichte, die ist ja schon übersetzt. Und für diese 14 Anfängerinnen ist es ein wunderbarer Einstieg.
Und alle 11 Erzählungen in Ihrem Band sind allesamt von Frauen übersetzt worden. Ist das eigentlich Zufall?
Das ist Zufall.
Ich will zuletzt noch, da wir ja im Zeitalter der künstlichen Intelligenz leben, mit Ihnen über das Ansinnen eines rechtsextremen norwegischen Verlags reden, das Sie im Nachwort erwähnen. Knut Hamsuns Stimme, die auf einer einzigen Tonkonserve nur erhalten ist, auf einem Interview mit dem norwegischen Radiosender NRK, spielt da eine entscheidende Rolle. Und bevor wir auf dieses KI-Projekt kommen, hören wir Hamsuns Stimme in besagtem Tondokument, dem einzigen, das es von ihm gibt.
Men, om de nå sa et par ord om deres diktning.
Nei. Men derimot har vi en gryende norsk diktning. Med ikke ringe interesse. Dermed mener jeg også norsk kunst overhovedet. De ble så store for oss, kritikerne. De opphøyet hverandre, så vi måtte brekke oss. Og de dømte alle utenom ringen av med livet.
Was soll mit dieser Tonaufnahme mit Hilfe der KI geschehen, Frau Haafs?
Ich nehme an, erstmal dieser Verlag möchte Geld verdienen. Ganz klar. Aber ganz genauso richtig, mit deren Begründung habe ich mich nicht beschäftigt. Ich habe mir die Website angesehen, das ist ein sehr unappetitlicher Verlag, sehr rechtsextrem. Die haben also sehr viele Bücher über den großen Reset und Bevölkerungsaustausch und französische Neofaschisten und sowas. Und ich hatte einfach keine Lust, da nun so viel länger darüber, über ihre Motivation zu lesen. Aber ich nehme an, die wollen Geld machen.
Und das können Sie jetzt machen, nachdem die Rechte frei geworden sind an Hamsuns Werken. Er ist 1952 gestorben und Sie wollen jetzt die Stimme des alten Hamsun, der ja auch schwerhörig war, hernehmen, um ein Buch aus seiner ja sehr jungen Periode, nämlich Hunger, lesen zu lassen. Und das soll diese KI jetzt möglich machen, richtig?
Ja.
Halten Sie das nicht per se für ein vollkommen absurdes Unterfangen?
Absolut, aber mich fragt ja niemand. Und die Hamsun-Familie, also die Enkelgeneration, die bisher das Erbe verwaltet haben, haben sich auch informiert und haben versucht, festzustellen, ob sie das verhindern können. Aber im Moment fällt KI, also diese Art von Verwertung fällt unter das alte Urheberrecht und damit sind die Rechte frei und es gibt eigentlich nichts, was sie dagegen unternehmen können.
Gabriele Hafs ist die Herausgeberin und Mitübersetzerin des äußerst lesenswerten Knut Hamsun-Bandes Eine ganz gewöhnliche Fliege und andere heitere Erzählungen. Erschienen ist der bei Reklam für 20 Euro. Frau Hafs, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihre Zeit.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ne?
Das hier sind Radiohead mit High and Dry aus dem Jahr 1997. Radiohead auf Bayern 2. Italien ist in diesem Land, in diesem Jahr, Gastland auf der morgen beginnenden Frankfurter Buchmesse. Deshalb werden dieses Jahr besonders viele italienische Bücher ins Deutsche übersetzt. So auch der Roman »Als mein Vater in den Straßen von Turin verschwand« von Marta Barone, der 2020 in Italien erschien. Der Debütroman der 1987 geborenen Turinerin stand direkt auf der Shortlist des wichtigen Premios Träger. Die Autorin ergründet darin die Geschichte ihres verstorbenen Vaters, über den sie herausfindet, dass er in den 70er Jahren Mitglied einer linksradikalen Bewegung war. Dabei zeichnet sie auch ein Porträt einer ganzen Epoche, einer schmerzhaften Zeit in Italien, der sogenannten bleiernen Jahre. Elena Knerich hat den Roman gelesen und mit Marta Barone gesprochen.
Ich war an dieser Geschichte interessiert, denn es hätte eine banale Aktivistengeschichte sein können. Aber sein Leben war besonders, hatte sehr seltsame Wendungen. Alle haben mir von seinem Charisma erzählt, seiner Großzügigkeit. Und das wollte ich vermitteln, auch wenn es mich überrascht hat. Nicht, weil ich ihn für schlechter hielt, sondern weil ich das einfach nicht über ihn wusste.
Marta Barone ist 3, als ihre Eltern sich trennen. Ihr Vater, Leonardo, bleibt ihr immer etwas fremd. Ein separates Wesen, mit dem sie nur die Liebe zum Meer und zu griechischen Mythen teilt. Nach seinem Tod, da ist sie Mitte 20, fallen ihr alte Prozessakten in die Hände. Der Vorwurf? Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Erstmals wird sie neugierig. Wer war dieser junge Mann, der später ihr Vater wurde? Sie beginnt zu recherchieren.
Das war eine schwierige Aufgabe, weil er einfach nichts Schriftliches hinterlassen hat. Es gab nur die Zeugnisse und Erinnerungen anderer. Und das heißt auch, oft widersprüchliche Interpretationen. Ich versuche, sie zusammenzufügen, um den Verlauf eines Lebens zu zeigen. Denn auch das ist das Leben. Was bleibt von uns? Das, was andere über uns erzählen.
Von der ersten Ehefrau ihres Vaters erfährt sie, dass er als Medizinstudent in Rom 1968 einer der wichtigsten Vertreter der Studentenbewegung war. Bald danach wurde er nach Turin geschickt, von der kommunistischen PCIML, auch genannt Servire il Popolo, dem Volk dienen. Dass er da Mitglied war, erschüttert die Tochter. War dies doch eine sektiererische Partei mit fanatischen Zügen.
Sie schrieb ihren Mitgliedern eine bestimmte Sexualmoral vor. Ehen mussten zwischen Proletariern und Intellektuellen geschlossen werden. Intellektuelle wie mein Vater mussten das bürgerliche Leben aufgeben, ihren Lohn und ihr Eigentum der Partei übertragen und sich ausschließlich niederen Arbeiten widmen.
Leonardo Barone putzte Straßenbahnen. Nachts tippte er seine Doktorarbeit. Früh um 5 verteilten er und seine Frau Flugblätter vor der Fabrica. In den Turiner Fiat-Werken schufteten damals tausende Menschen, vor allem aus Süditalien, die in menschenunwürdigen Baracken hausten, bis sie mit Generalstreiks landesweite Proteste auslösten. Marta Barone zeichnet die Geschehnisse dieser Zeit geschickt nach. Sie zitiert Zeitungsartikel und Gerichtsakten, berichtet faktenorientiert. Dann wieder schildert sie ihre eigene Wahrnehmung während ihrer Spurensuche. Etwa, wie sich ihr Blick auf ihre Heimatstadt Turin zu verändern beginnt. Straßen und Plätze neue Bedeutung erhalten. Schreibend nähert sie sich ihrem rätselhaften Vater an. Der Erzählerin ist klar, dass sie vieles nie über ihn wissen wird. Doch statt Leerstellen fiktional auszuschmücken, zeigt sie diese auf, stellt immer wieder die Frage, was ihr Vater wohl gedacht, gefühlt haben mag. Bald bezeichnet sie ihn nur noch mit seinen Initialen, L.B. Er ist eine Figur, die Teil der Erinnerung anderer sowie ihrer Erzählung von dieser Erinnerung ist.
Ich finde, das Interessanteste an dieser Figur ist dieses Festhalten an den Idealen der Gerechtigkeit bis hin zur totalen Selbstaufgabe der Verleugnung von privaten Gefühlen. Da ist eine Unschuld, die es in meiner Generation nicht mehr so gibt. Warum verhält sich ein Mensch so? Warum gibt er die Selbstverwirklichung für die Ideale auf? Und wie setzt er sie in die Praxis um? Das ist eine Geschichte für sich.
Aus Überzeugung studierte L.B. später noch Jura und Psychologie, um die Benachteiligten und die, die für sie kämpften, weiter zu unterstützen. Ein Jahr musste er ins Gefängnis, weil er nach einem Anschlag ein verletztes Mitglied der Gruppe Prima Linea medizinisch versorgt haben soll, obwohl er Gewalt, so ergibt es Martas Recherche, strikt ablehnte. Eindringlich schildert sie die Zuspitzung der Lage in den 70er und 80er Jahren, als sich Attentate, Entführungen und Vergeltungsschläge aneinanderreihten. verübt durch neofaschistische und bewaffnete linke Gruppen, die sich weiter radikalisierten, während der Würgegriff des Staates immer heftiger wurde. Die sogenannten Anni di Piombo, die bleiernen Jahre, sind ein düsteres Kapitel der italienischen Geschichte. Marta Barone will mit ihrem Buch eine neue Erzählung über diese Zeit wagen.
Meiner Meinung nach sollte man die bleiernen Jahre auch jenseits ihrer Nachwirkungen betrachten. Wir konzentrieren uns in Italien sehr oft auf die Opfer, zu Recht, aber dabei verlieren wir die Vorgeschichte aus den Augen. Von den Menschen, die unschuldig waren, die versuchten zu handeln.
Die Autorin führt die Geschichte eines Individuums und die kollektive Geschichte auf bemerkenswerte Art und Weise zusammen und erkundet dabei auch ihre eigene. Indem sich die Erzählerin mit dem Leben ihres Vaters befasst, erkennt sie auch neue Wahrheiten über sich selbst. Dabei ist, als mein Vater in den Straßen von Turin verschwand, vor allem auch ein Roman über Erinnerung und die Frage, was von einem Menschen bleibt.
Elena Knerich war das über Marta Barones Roman »Als mein Vater in den Straßen von Turin verschwand«. Aus dem Italienischen, übersetzt von Jan Schönherr, ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch erschienen für 24 Euro. Und das hier ist Musik aus Italien. Radicanto, passa la storia.
Passa la storia dietro un portone. Corrono gli anni senza pudore. E non c'è noia, non c'è rumore. Passano gli altri sotto il balcone. Storia mentre si muove, ci osserva persi dentro il motore e segue il vecchio senza ragione, incalza il nuovo in un cartone.
Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach dem Tischler Antonio aus dem Kinderbuch Pinocchio des Schriftstellers Carlo Collodi. Gewusst hat's, neben vielen anderen, Sabine Feser aus Schwanfeld. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach einer Autorin, die zusammen mit ihren Schwestern zu den meistgelesenen des 19. Jahrhunderts zählt. Erraten Sie, wer hier in die Kutsche steigt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du hingehen?
Zum Hyde Park. Dinnerpartys sind furchtbar anstrengend.
Mal. Ja, das ist der Preis des Ruhms. War der Secchere auch da?
Natürlich. Leider zeigt er sich ein wenig reserviert.
Ja, ich hab gedacht, der hält große Stücke auf Sie.
Und ich auf ihn. Aber es gab Gerüchte, dass wir beide wegen meines Romans...
Oh, geben's bloß nichts auf Klatsch und Tratsch.
Und die zweite Auflage habe ich ihm persönlich gewidmet.
Also,
Das wird ihn bestimmt unbandig gefreut haben.
Ja, schon. Es ist nur... Ach, heute Abend brachte ich keinen Ton heraus.
Waren Sie ein bisschen nervös?
Oh, schier gestorben bin ich vor Unsicherheit.
Oh je.
Alle waren still und haben eine brillante Konversation erwartet.
Hat der Zachary denn irgendwas zu Ihnen gesagt?
Einmal. Ob mir London gefällt, wollte er wissen. Ja und nein, habe ich geantwortet.
Und?
Und nichts, das war's. Ende der Konversation.
Na ja, sowas kommt vor.
Never meet your heroes. Da ist was Wahres dran.
Na, schade ist es schon, wo Sie so eloquent sind.
Vielleicht hätte ich mein Pseudonym gar nicht erst lüften sollen. Ach, egal. Ich vermeide es, nach vorne oder zurückzuschauen. Ich versuche einfach, hochzuschauen.
Ja, das ist die richtige Einstellung. Was haben Sie denn vor im Hyde Park?
Die Great Exhibition und den Kristallpalast besichtigen. In Yorkshire gibt es so etwas nicht.
Ja, aber jemand wie Sie kommt sicher viel rum.
Eher weniger.
Waren Sie schon auf dem Kontinent?
In Brüssel, zusammen mit meiner Schwester, im Pensionnat des Demoiselles. 10 Jahre ist das jetzt her.
Oh, halbe Ewigkeit.
Dann war ich 2 Jahre Gouvernante. Lehrerin wollte ich eigentlich werden.
Oh, ich glaube, Sie könnten richtig gut mit Kindern.
Lieber schreibe ich. Nachdem es mit Gedichten nichts wurde, nun eben Prosa.
Wollen Sie auch mal was unter Ihrem richtigen Namen veröffentlichen?
Nein, es bleibt bei meinem Nom de Plume.
Aha. Weil Sie eine Frau sind.
Weder Herkunft noch Geschlecht setzen dem Genie Grenzen.
Ja, absolut. Ich meine ja nur...
Soweit ist die Gesellschaft noch nicht, dass sie von ihren Vorurteilen abließe.
Hyde Park, da wärmer. Macht einen Schilling, bitte.
Kann man als alleinstehende Frau nicht genauso glücklich werden wie als Ehefrau und Mutter? Ich werde niemals heiraten.
Sicher.
Ich bin kein Vogel. Und kein Netz fesselt mich. Ich bin ein freier Mensch mit einem unabhängigen Willen.
Bravo.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.